Gleich 17:15 hier bei Radio Wuppertal am Sonntag. Und damit ist wieder Zeit für den Elber-Talk, unser Talk am Sonntag, in dem wir ja immer mit spannenden Menschen aus Wuppertal sprechen. Für meinen Gast heute gilt das quasi gar nicht mehr so ganz. Ich spreche heute mit Arne Ulbricht. Er ist Lehrer und Schriftsteller, hat 10 Jahre in Wuppertal gelebt. Jetzt ist er aber tatsächlich mit der kompletten Familie ausgewandert nach Göteborg in Schweden. Hallo Herr Ulbricht erstmal.
Hallo nach Wuppertal aus Göteborg.
Wir fangen doch einfach mal direkt von vorne an. Ich glaube, das interessiert uns am meisten. Wie ist es denn da drüben in Göteborg aktuell? Hier ist Winter Wonderland angesagt. Es hat ganz, ganz viel geschneit in Wuppertal. Wie sieht es bei euch drüben aus?
Oh, hier leider nicht. Hier ist es eher grau in grau. Es ist ein bisschen über 0 Grad. Das sind dunkle Wolken hier. Es ist ein bisschen triest. Vor einer Woche war hier alles zugefroren und es war auch eine dünne Schneeschicht hier. Das war wunderschön. Jetzt ist das eher so. Naja, geht so.
Okay. Generell die Frage, warum seid ihr nach Göteborg ausgewandert?
Wir leben ja so eine Art Rollentausch. Das heißt, bei uns ist die Frau schon eigentlich seit immer, die das Geld nach Hause bringt, während ich immer nur Teilzeit gearbeitet habe und mich versucht habe, als Schriftsteller selbst zu verwirklichen. Und dann war es halt so, dass meine Frau sagte, sie würde sich gern beruflich nochmal verändern und hat sich umgeschaut. Und am Ende kam hier ein spannendes Angebot in Göteborg. Und da dachte ich, komm, wir sind noch nicht ganz 50 und vielleicht ist das die letzte Chance, sich nochmal wirklich radikal zu verändern. Dann haben wir es gemacht. Ist ja so, dass wir auch keine Wuppertaler sind. Wir haben vorher in Berlin gelebt und davor in Hamburg. Irgendwie brauchen wir diesen Wechsel immer mal.
Immer ein bisschen was Neues. Okay, was ist denn in Schweden? Was ist in Schweden anders als hier bei uns in Wuppertal?
Also für mich erstmal ganz erheblich die Sprache. Die sprechen ja Schwedisch und ich nicht. Ich lerne es gerade und tue mich auch ein bisschen schwer damit. Das ist das eine. Das andere ist natürlich jetzt gerade in der Corona-Situation ist das ein bisschen unheimlich hier, weil die Schweden zum Teil so tun, als ob es das gar nicht gäbe. Das heißt, zum Beispiel konkret gestern Abend bin ich ein bisschen durch die Straßen spazieren gegangen. Die Stadt selbst ist ja wunderschön. Und die Cafés und Restaurants sind zum Teil voll. Also die sitzen da und ohne Maske natürlich im Café, logisch. Und sind gut gelaunt. Und ich habe heute gehört, dass Spielplätze zum Teil geschlossen werden, in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Schweden, die bei Wind und Wetter draußen sind und sich draußen hinsetzen mit Thermoskannen, sich das verbieten lassen würden. Ich glaube, die würden einfach weiter mit ihren Familien auf Spielplätze gehen und da picknicken bei minus 5 Grad oder im Regen. Das ist so ein freiheitsverliebtes Volk hier. Das ist einerseits sehr sympathisch, andererseits gerade jetzt auch ein bisschen komisch, wenn wir aus Deutschland kommen und es einfach gewohnt sind und auch normal finden inzwischen, dass man überall Masken trägt, um sich und andere zu schützen.
Ja, krass, auf jeden Fall. Es ist ja auch generell für euch eine Umstellung, ne? Ich nehme an, ihr seid auch im Homeoffice und Homeschooling unterwegs.
Ja, wie läuft das bei euch? Ja, das ist alles ein bisschen schwierig gerade auch. Also meine Frau hat ihre neuen Arbeitgeber praktisch überhaupt noch nie gesehen, nur digital. Sie war auf dem neuen Firmengelände ein oder zweimal bis jetzt. Das fehlt ja auch jetzt nach 3 Monaten. Und die Kinder haben hier angefangen, auch im Digitalunterricht. Die haben ihre Mitschüler noch nie gesehen, nur über Videokonferenzen. Und das fehlt uns allen ein bisschen. Und ich hänge hier in meinem sehr kleinen, winzigen Arbeitszimmer und arbeite an meinen Büchern, von denen ich nicht mal genau weiß, ob sie dann irgendwann verlegt werden. Also es ist eine große Sehnsucht da, dass sich alles komplett normalisiert. Aber das ist natürlich in Deutschland nicht anders und wahrscheinlich noch viel extremer, weil, wie gesagt, hier haben die Geschäfte offen. Hier geht man durch die Straßen und sieht viele Menschen.
Arne Ulbricht über seinen Alltag zu Hause, seinen Alltag, sein Familienleben und seine Erfahrungen, die sind auch oft Thema in seinen Büchern. Sprechen wir gleich auch nochmal drüber hier im Elber Talk.
Jetzt neu im besten Mix.
Generation Telefonzelle gegen Generation Instagram. Hallo zurück im Elber Talk. Mein Gast heute am Telefon ist Arne Ulbricht, Schriftsteller und ehemaliger Wuppertaler. Er ist vor kurzem nach Schweden ausgewandert, haben wir gerade eben schon gehört und noch ein bisschen was aus seinem Alltag gehört. Alltag, das, was er so erlebt, ist oft Thema in seinen Büchern. Das neueste Buch, was sie rausgebracht haben, ist Schilksee 1990. Und da geht es unter anderem auch um den Konflikt zwischen Generationen. Generation Telefonzelle, Generation Instagram haben sie das ganz, ganz schön genannt. Nehmen Sie uns doch mal mit, was hat es damit auf sich und worum geht es in Schilksee 1990?
Ja, genau das ist ja eh so mein Lebensthema, dieses Phänomen, dass heutzutage kein Mensch mehr ohne ein Handy kann, ohne soziale Medien. Und nun habe ich in dem Buch einen Vater erfunden, der mir einerseits sehr ähnlich ist, andererseits überhaupt nicht, denn der Vater in dem Buch ist Erfolgsschriftsteller, das bin ich leider nicht. Der Vater im Buch ist Alkoholiker, das zumindest fast, das bin ich hoffentlich auch nicht. Und der hat eine Tochter, die immer mehr in den sozialen Medien mehr oder weniger verschwindet, untertaucht. Da fragt er sich, na, wie waren wir eigentlich damals, 1990, als ich so alt war wie meine Tochter? Wir waren doch viel politischer als diese Generation heute, die nur an ihren Handys hängt. Dann kommt ihnen ein bisschen Fridays for Future und diese Politisierung, die damit einhergegangen ist, dazwischen. Aber dann erleben wir doch diesen Helden im Jahr 1990, wie er wirklich 17 ist. Und das spielt dann in Schilksee. Das ist ein Kieler Vorort, wo ich nun wirklich auch aufgewachsen bin, während der erste Teil komplett in Wuppertal spielt und auch das Ende des Buchs spielt in Wuppertal. Das ist natürlich dann auch wieder alles autobiografisch. Ja, ich fand das hochinteressant, diese Generation mal wirklich so gegenüberzustellen und auch festzustellen, wir waren damals geprägt durch den Mauerfall, durch die Einheit. Einerseits sehr politisiert, andererseits waren wir natürlich wie heute auch die 17-Jährigen. Wir waren auch einfach 17. Als ich mich dann so darüber mir meine Gedanken gemacht habe, da dachte ich, naja, mit 17, was war wirklich wichtig für mich? Wirklich wichtig war für mich, dass ich unsterblich verliebt war in eine Freundin, die meine Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt war. Und dann habe ich wahnsinnig um sie gekämpft und hatte wirklich Liebeskummer. Und ich glaube, da ging es mir genauso wie einem 17-Jährigen heute, der unglaublich Liebeskummer hat, mit dem Unterschied, dass ich nicht am Handy hing und auf WhatsApp-Nachrichten geschaut habe, sondern Briefe geschrieben habe. Und das stelle ich so in diesem Roman ein bisschen gegenüber. Das finde ich ganz interessant. Und was riesig Spaß gebracht hat, war mit der Autobiografie zu spielen. Zum Beispiel gibt es ein paar Szenen aus dem Jahr 1990, wo es zu heftigen Schlägereien mit Skinheads kommt. Die Wahrheit ist, es gab damals eine Skinhead-Szene in Schilksee, wo ich aufgewachsen bin. Aber wir sind uns aus dem Weg gegangen, weil wir ja zum Teil in die Grundschule gegangen seid. Es gab so ein Friedensabkommen zwischen uns eigentlich. Das taugt aber für einen Roman nicht. Insofern gibt es im Roman da ganz heftige, gewalttätige Konflikte auch.
Da kam noch ein bisschen was dazu quasi.
Ja, genau. Und so spiele ich in diesem Roman sehr mit meiner Biografie und verliere aber nie aus dem Blick, das ist ein Roman. Das soll auch ein spannender, unterhaltsamer Roman sein. Und die Leute, die es gelesen haben, sagen auch, okay, das Buch ist ein Buch, das man sehr flüssig runterliest
Ja, ich
und
glaube, in den
durchaus seinen
Themen.
Spaß dran hat.
Ja, ich glaube, in den Themen finden wir uns alle so ein bisschen wieder. Vielleicht ganz, ganz kurz dieses Thema Technik, Internet, Social Media. Das ist ja ein Thema, was bei Ihnen ganz, ganz häufig auftaucht, ne? Sie sind da in der Presse auch schon oft mit aufgetaucht, weil Sie mal als absoluter Gegner
Ja.
gegolten haben. Ganz kurz, warum eigentlich so diese Aversion gegen Social Media, Internet und so weiter?
Ja, das ist ja der Arne von vor einem Jahr. Und dann kam ja Corona dazwischen. Und inzwischen habe ich ja auch zwei YouTube-Kanäle, einen mit meiner Tochter. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram und habe inzwischen WhatsApp. Ich bin, wie mein Sohn sagt, ich bin wie der letzte Krieger, der gefallen ist. Dieses Alleinstellungsmerkmal gibt es nicht mehr. Ich gebe aber zu, dass ich es noch immer unheimlich finde, wenn Menschen nur so kommunizieren und wenn Menschen ihren Blick so gar nicht vom Handy lösen können, dann finde ich das immer noch ein bisschen unheimlich, wobei ich mich natürlich inzwischen selbst oft ertappe, dass meine eigenen Kinder zu mir sagen, Papa, jetzt leg das mal aus der Hand ich bin jetzt ein bisschen wie alle anderen auch, aber es ist okay, ich habe meinen Spaß auch damit und es ist
Sie haben es ja gerade
alles
schon
gut.
angedeutet, Sie sind jetzt sogar bei Facebook, Insta und YouTube. Überall gibt
Ja.
es Sie. Da reden wir dann auch gleich nochmal drüber, wie es Sie dahin verschlagen hat und was das für Sie alles
Okay.
bedeutet. Wir machen jetzt direkt weiter mit Werbung. Danach gibt es noch Mark Forster für euch mit Au revoir. Vom Kritiker zum Befürworter. Ihr hört den Elbertalk und meine Frage geht an Arne Ulbricht, Schriftsteller und ehemaliger Wuppertal, jetzt gebürtig in Schweden. Herr Ulbricht, Sie waren ja lange Zeit ein extremer Kritiker des Handy- und Internetkonsums, ne? Sie waren so damit sogar oft in der Presse. Jetzt sind Sie seit letztem Jahr nicht nur bei Facebook, nein, auch bei Insta und Sie haben sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Wie kam es zu diesem Sinneswandel und was hat vielleicht Corona damit zu tun?
Ja, ich meine, ich könnte jetzt natürlich antworten in Buchlänge. Kurz gefasst war es eigentlich auch wirklich Corona. denn ich bin nun mal ein Autor, der in kleinen Verlagen veröffentlicht wird. Und dann kam Corona und jemand wie ich lebt von Veranstaltungen. Dann sind auf einen Schlag 20 Veranstaltungen ausgefallen, davon über die Hälfte in Frankreich, weil zu dem Zeitpunkt auch mein Roman über Maupassant in Frankreich erschienen ist. Das hat mich natürlich unglaublich geschmerzt. Die Leipziger Buchmesse ist ausgefallen, wo ich zwei Veranstaltungen mit Luna gehabt hätte. Und Luna, ich würde da unglaublich gerne einen zweiten Band schreiben. Das geht aber nur, wenn sich der erste einigermaßen ordentlich verkauft. Dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Habe ich einen Kollegen gefragt, der auch gerade zuhört und den ich hier herzlich grüße, ob er mir helfen könnte, YouTube-Videos in der Schule zu drehen. Das habe ich dann getan während des Lockdowns und da habe ich Luna-Lesungen sozusagen begonnen. Das war total witzig, wir hatten viel Spaß. Es führte aber dazu, dass ich ständig jemanden fragen musste, kannst du mich mal filmen? Kann ich mal dein Smartphone haben? Das musste ich mir dann ständig von meiner Tochter ausleihen, die irgendwann nur noch gestöhnt hat und gesagt, oh nee, nicht schon wieder. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt anfange, Videos zu drehen und aus meinen Büchern zu lesen, dann brauche ich wohl dann doch mal ein eigenes Gerät. Dann kam das Smartphone dazu und dann dachte ich, wie mache ich auf diese Videos aufmerksam? Und dann kam eins nach dem anderen und schließlich dachte ich, na gut, wenn ich jetzt noch ins Ausland gehe, wenn ich weiterhin bei kleinen Verlagen veröffentlicht werde, dann kann ich es mir einfach nicht mehr leisten, mich komplett rauszuhalten aus den ganzen sozialen Medien. Und jetzt bin ich halt auch auf Facebook und auch auf Instagram und berichte in diesen sozialen Medien über Schweden, aber auch sehr viel über meine Bücher. Am Anfang tat es mir ein bisschen weh, weil, wie gesagt, ich bin da wirklich über meinen Schatten gesprungen und irgendwie fühlte ich mich ja immer wohl in dieser Rolle des Menschen, der einfach bei all dem nicht mitmacht. Und jetzt bin ich es halt nicht
Jetzt haben Sie
mehr.
sich
Und
gebeugt.
es bringt aber irgendwie auch Spaß.
Genau.
Ja.
Mit Ihrer Tochter zusammen, Lotta, 13 ist sie, glaube ich, ne? Haben Sie ja auch einen
Genau.
YouTube-Kanal zusammen gemacht. Daddy Lou heißt der. Worum geht's da genau? Und war das Ihre Idee oder die von Ihrer Tochter?
Nein, das war die Idee meiner Tochter, die sagte, Papa, ich habe Lust, einfach auch einen YouTube-Kanal mit dir zu machen. Und dann haben wir uns überlegt, was wir machen könnten. Die Idee mit dem roten Sofa, also wir berichten immer vom roten Sofa aus Göteborg, das war alles ihre Idee. Und sie hatte auch, das hat mich sehr gerührt, die Idee, als allererste Eröffnungsveranstaltung sozusagen aus Luna zu lesen. Sie war ja ein bisschen das Vorbild für dieses Mädchen, was sie nie gut gefunden hat, dass ich ihren Charakter da so ein bisschen ins Buch bringe. Und dann haben wir so angefangen mit einer Lesung aus Luna und anschließend die letzten beiden Videos, da geht es einfach um Schweden. Letztes Mal haben wir über das Schulsystem hier gesprochen, weil die Kinder dann ja angefangen haben mit Distanzlernen hier. Und gerade heute habe ich ein Video hochgeladen, wo es dann um die schwedischen Klassiker geht, die man so im Supermarkt findet, womit man vielleicht nicht unbedingt rechnet. Also es geht auch um Köttbullar. Es wird übrigens genauso ausgesprochen, das deutsche Lieblingsgericht bei IKEA und so weiter.
Köttbullar,
Und
ja. Genau.
dann halte ich ein Stück 2 Kilo Käse in die Kamera, weil man Käse hier immer kiloweise in Riesenstücken kauft. Das ist alles ganz witzig. Und ja, und ich glaube, dieses Video ist ganz witzig geworden und wir haben sehr viel Spaß dabei und es ist schön, einfach mal wieder gemeinsam etwas zu machen. Je
Das
älter die
sieht
Kinder
man auf
werden,
jeden Fall
desto
auch.
weniger Gelegenheit gibt es ja,
Ja.
einfach mit denen gemeinsam was zu machen.
Auf jeden Fall. Das sieht man auch, dass Sie da auf jeden Fall Spaß bei haben. Könnt ihr euch auch mal angucken. Arne Ulbricht bei YouTube, da gibt es ganz viele Videos schon. Könnt ihr euch mal angucken. Ihr merkt schon, der Alltag und alle Themen in seinem Alltag sind irgendwie alles miteinander verwoben und werden auch in seinen Büchern verarbeitet. Was da an Büchern schon alles so zusammengekommen ist und was noch geht, spreche ich gleich drüber mit Arne Ulbricht hier im Elbertalk. Willkommen zurück beim Elbertalk hier bei Radio Wuppertal. Ich bin Lisa Jülich und ich spreche heute mit Arne Ulbricht. Er ist Schriftsteller und ehemaliger Wuppertaler. Jetzt mittlerweile wohnt er in Göteborg in Schweden. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu den Büchern. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten von Büchern, die Sie geschrieben haben. Romane, Kinderbücher sind dabei, auch ein paar Fachartikel haben Sie geschrieben. Woran sitzen Sie jetzt gerade da drüben in Schweden?
Ja, ist ganz interessant, weil also Luna und Schildsee 1990 sind ja fast schon meine Wuppertal-Vermächtnisromane, weil die zum Teil auch in Wuppertal spielen. Jetzt hier arbeite ich ganz intensiv an einem Roman über das Jahr 1932, und dieser Roman spielt in Hamburg. Da habe ich auch mal länger gelebt. Und Dann arbeite ich gerade an einem neuen Kinderbuch. Eigentlich soll es ein zweiter Luna-Band werden und natürlich zieht Luna nach Schweden. Das ist ja wohl klar, dass das jetzt irgendwie verarbeitet werden muss. Und wenn Luna nicht nach Schweden ziehen darf, weil der Verlag das dann doch nicht mehr machen möchte, dann gibt es ein anderes Kind, das irgendwie in Deutschland lebt und plötzlich nach Schweden ziehen muss. Ist für ein Kind ja erstmal ein Albtraum, ne? Das Land zu verlassen, die Freunde zu verlassen und so weiter. Ja, das sind so die Projekte, an denen ich arbeite und damit habe ich auch gut zu tun. Und es ist auch toll, jeden Tag sehr, sehr viel an den Büchern arbeiten zu dürfen. Allerdings, solange ich damit nicht wirklich Geld verdiene, schmerzt es natürlich auch, wenn man dann keinen Beruf hat, dann, bei dem man auch wirklich ein bisschen Geld verdient. Das muss ich schon dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch immer so, man hat immer so eine romantische Vorstellung davon, ich bin jetzt Autor, ich schreibe Bücher, genau. Aber ganz so einfach ist dieses Leben gar nicht, ne?
Ja, ist ein bisschen wie der arme Dichter auf diesem Gemälde von Spitzweg, dass man da sitzt in seinem Kämmerlein und arbeitet und an seiner Kunst. Und damit Geld zu verdienen, ist aber unglaublich schwer. Das tun nur ganz wenige, die vielen tausend Schriftsteller. Und in der Musik ist es dasselbe. Und in der Regel ist es ganz hart, damit überhaupt ein bisschen was zu verdienen. Aber ich, die Hoffnung stirbt ja zuletzt und ich gebe nicht auf, verliere die Hoffnung nicht, dass
man
das
macht
irgendwie
das ja auch wahrscheinlich
doch
auch
mal klappt.
Leidenschaft. Genau. Ich stelle mir einen ziemlich großen Spagat vor, so einen Roman zu schreiben und dann wieder ein Kinderbuch zu schreiben. Gibt es irgendwas, was Sie besonders gerne schreiben oder brauchen Sie quasi auch so diesen Wechsel dazwischen?
Nee, ich brauche diesen Wechsel und ich schreibe das, wo es vielleicht auch nicht gut, dass ich das tue, aber ich muss richtig Lust auf ein Buch haben. Ich habe ja auch einen Roman über den Schriftsteller Guy de Maupassant geschrieben. Das ist ein Buch, das im 19. Jahrhundert in Frankreich spielt. Der Roman ist ins Französische übersetzt worden und es ist mein größter Erfolg bisher eigentlich. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich interessieren ganz viele Sachen. Ich hätte auch mal Lust, ein Theaterstück zu schreiben und es ist eigentlich schade, dass ich nicht einen tollen Krimi-Kommissar erfunden habe und dann jetzt immer wieder einen neuen Arno Ulbricht-Krimi schreiben könnte, der sich ein bisschen verkauft. Aber so bin ich nicht. Ich habe immer Lust auf, ich habe eine Idee und einen Tag später, mehr oder weniger, fange ich an, sie umzusetzen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein.
Sie haben keinen Kommissar erfunden, aber Sie haben Luna erfunden. Luna reist jetzt muss im nächsten Buch nach Schweden auswandern, so wie Sie das auch getan haben. Was wird Luna vermissen an Wuppertal? Was vermissen Sie an Wuppertal?
Luna wird mit Sicherheit das vermissen, was auch Lotta vermisst. Das sind ihre Freunde natürlich. Ja? Und ihren Ballettverein, also bei Lotta, die macht Taekwondo, übrigens auch beim SV Bayer Taekwondo, ist ja logisch. Und sie wird ihren Taekwondo-Verein vermissen. Und vielleicht die Nordbahntrasse und solche Sachen. Und ich selbst vermisse, und das hätte ich vorher so in diesem Ausmaß nicht für möglich gehalten, ich vermisse meine Schule unglaublich. Ich hatte den Eindruck, am Ende jetzt richtig, richtig als Lehrer mal angekommen zu sein. Ich fühlte mich sauwohl an der Schule. Die Schulleitung hat mich, glaube ich, geschätzt. Die Kollegen, es gibt viele Kollegen, die mich irgendwie gemocht haben und mir das auch gezeigt haben. Und meine siebte Klasse, also ich habe die übernommen als Klassenlehrer in der fünften Klasse, also am Anfang war das ein wilder Haufen und ich dachte, oh mein Gott, am Ende habe ich diese Schüler, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe diese Klasse geliebt, also es hat so viel Spaß gebracht, ich habe ganz wunderbar mit meiner anderen Klassenlehrerinnen, wir sind ja immer Klassenlehrerteams, zusammengearbeitet, wir haben uns irgendwie blind verstanden, blind vertraut, also es war, ich habe mich wahnsinnig wohl an dieser Schule gefühlt und dachte zum ersten Mal, hey, jetzt bin ich dann doch Lehrer geworden. Sonst habe ich mich immer als Schriftsteller gesehen, der auch als Lehrer ein bisschen Geld verdienen musste. Und am Ende war es so, dass ich Schriftsteller war und auch endlich wirklich Lehrer geworden war. Und dass ich in dem Augenblick dann gegangen bin, ist irgendwie schon so eine Ironie des Schicksals. Aber ich hoffe, dass ich hier irgendwann in Schweden vielleicht auch eine Schule finde, an der man mich trotz meines Schwedisch nimmt und wo ich ein bisschen Französisch unterrichten darf.
Das wünschen wir Ihnen auf jeden Fall. Das war es leider schon wieder mit dem Elber Talk. Vielen Dank an Ulbricht, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein super spannendes Gespräch.
Immer gerne.
Sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Viel Erfolg in Schweden. Und ich glaube, also auf Schwedisch sagt man Heida. Als
Heida, genau.
Heida. Hey da, vielen Dank, Arno Ulbricht. Das war der Elber Talk bei Radio Wuppertal.
Okay, tschüss.